Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 495. Ich begrüße alle Damen, alle Herren, alle, die wieder dabei sind. So, heute ohne langen Vorspruch, es geht gleich mit dem ersten Thema los. In der vergangenen Woche hatte ich versprochen, etwas über die Autoindustrie zu erzählen oder zumindest mal das, was McKinsey sich vorstellt, was in Zukunft mit der Autoindustrie passieren wird. Also nach einer Studie soll es wohl der Autoindustrie ziemlich an den Kragen gehen, wenn sie sich nicht massiv ändert. Das heißt also, die Autoindustrie, wie wir sie heute kennen, mit riesigen, schweren, großen, schnellen, starken und hohen Spritverbrauch gesegneten Autos, ist im Grunde genommen ein Modell, welches nicht überleben kann und auch nicht überleben wird. Die neuen Fahrzeuge, die kommen werden, die sind schnell, leicht, klein, leise, so leise, dass man extra Krach machen muss, damit zumindest in den ersten Jahren die Leute sich dran gewöhnen können, dass da irgendwas kommt, was man normalerweise fast nicht hört. Und die Ausrüstung der Fahrzeuge, naja gut, das sind mehr Computer als Autos. Denn es ist ja nicht nur so, dass die Entwicklung der Kfz weiter getrieben wird, sondern die müssen ja auch vernetzt werden. Das heißt, wenn ich künftig von irgendwo nach irgendwo mich fortbewegen will, dann werde ich selbstverständlich über das Internet mit meinen mobilen Geräten, die ich immer dabei habe, irgendeinen Dienst aufrufen, wobei es mehrere konkurrierende Dienste geben wird, und werde sagen, pass auf, ich möchte dann und dann von da nach da. Und dann werden die dahinterstehenden Algorithmen überprüfen und ausrechnen, wie das am einfachsten, effizientesten, vielleicht auch für mich am preiswertesten möglich ist. Man wird ein autonomes Auto vor meine Tür fahren lassen, mich irgendwo hinbringen, zum Beispiel zum Bahnhof, weil ich nach Paris will und weil das ineffizient wäre, mit selbst zu fahren. Und das würde aber zeitlich koordiniert und geplant und eingerichtet, dass ich eigentlich nichts mehr zu tun habe. Das heißt also, das Automobil als das dominierende Verkehrsmittel und Transportmittel, so wie wir es heute noch haben, hat ausgedient. Zumindest in den nächsten 20 Jahren wird es ausgedient haben. Und auf der anderen Seite bedeutet es aber, dass es insgesamt viel umweltschonender werden wird, viel effizienter werden wird. Ich werde viel mehr Zeit haben, etwas zu tun und mich nicht damit beschäftigen müssen, ein Auto zu lenken und laufend und immer aufzupassen. Das heißt, ich setze mich in ein selbstfahrendes Auto, lese meine Zeitung oder bereite mich auf irgendeine Prüfung vor oder was auch immer ich tue. Am Bahnhof werde ich pünktlich abgeliefert, weil alle Staus, alles einkalkuliert sind, weil auch für solche Verbindungen dann Premium Strecken gewählt werden, und dann steige ich in meinen Zug, lese dort selbstverständlich genauso weiter und werde am Zielbahnhof wieder abgeholt, weil ich vielleicht von Paris aus irgendwo aufs Land muss, von einem selbstfahrenden Auto. Umweltbewusstsein wird dominant sein. Das wird über allen stehen und viele Entscheidungen beeinflussen, wie wir von A nach B kommen. Die gesamten Geschäftsmodelle werden sich verändern. Transport wird eine Dienstleistung sein. So wie wir heute für Gigabytes Traffic irgendetwas bezahlen, so werden wir dann eben auch irgendein Konto haben und sagen, du kannst dann mit 500 oder 5000 Kilometer in einem Zeitrahmen so und so fahren. Und dafür bezahlen wir. Wie das passiert, wissen wir genauso wenig wie unser Internetzugang, wo und warum und von wem und mit welchem Verbund und was auch immer hergestellt werden wird. Dafür bedeutet es aber, dass wir einen weltweiten Standard haben müssen und vor allen Dingen, dass auch Kooperation zwischen den Kraftfahrzeugherstellern der heutigen Generation da sein muss, damit eine Kompatibilität untereinander gewährleistet ist. Das, was sich jetzt anhört wie irgendeine Geschichte, die vielleicht irgendwie mal sein könnte, wird sehr schnell, was sind schon 20 Jahre, Realität werden und wird unsere Welt drastisch verändern, zum Guten verändern, zum besseren Umweltbewusstsein, zur besseren Nutzung der Ressourcen, zum, naja, vielleicht auch zu mehr Freiheit für den Einzelnen. Gut, da muss ich eine kleine Zäsur machen, weil mehr Freiheit bedeutet in dem Falle, dass wir natürlich auch viel mehr Daten von uns preisgeben. Aber das ist ein anderes Problem. Das muss auf politischer Ebene und gesellschaftspolitischer Ebene gelöst werden, dass die Überwachung der Nutzung unserer Daten kontrolliert wird, auch von uns kontrolliert und bestimmt werden kann. Ich habe schon über Stage Fright berichtet und Stage Fright 2.0 ist nun die nächste Stufe davon. Es gibt also in allen Android-Versionen riesige Lücken, riesige Einfallstore, muss man eigentlich sagen. Und zwar betroffen sind in aller Regel die Kernbibliotheken, zum Beispiel CV-2015-6602 und das ist die Lücke, die da beschrieben wird. Und jetzt ist es natürlich ein bisschen problematisch, die zu schließen. Hatten wir für Stagefright Patches, dann sieht es jetzt im Moment nicht so aus, als wenn wir schnell Patches bekommen würden. Gut, Google hat die Patches relativ schnell hergestellt, hat sie auch seinen eigenen Kunden für Nexus und so weiter zur Verfügung gestellt. Aber bis die auf mein Telefon kommen, das wird ewig dauern. Das ist eben, wie schon in der vergangenen und vorher Sendungen besprochen, der große Nachteil von Android, dass die Firmen ihre eigene Version da drüber stülpen und dann unendlich langsam arbeiten, weil was juckt die meine Sicherheit. Also, Schwierigkeiten sind nach wie vor vorhanden und es gibt wohl kaum irgendwelche Android-Versionen, die sicher sind. Selbst die alten haben diese Sicherheitslücke noch. Also man kann im Grunde genommen nur auf den ganzen Multimedia-Kram verzichten, MP3, MP4, wenn man sicher sein will, denn da ist die Lücke, darüber können Angriffe gestartet werden und darüber kann man auf jedes Android-Telefon eindringen. Wearables, also Technikkleidung, könnte man vielleicht sagen, also Kleidung zum Anziehen mit irgendwelchen Funktionen, mit Elektronik eingebaut oder vielleicht auch Kleidung um Elektronik herumgebaut, wie man das auch immer sehen will. Das, was uns manchmal noch exotisch vorkommt, wird, wenn es nach der Industrie geht, schon bald nicht mehr zu umgehen sein. Denn ich habe mir das mal angesehen, da war jetzt in Bonn eine Veranstaltung für die CeBIT 2016, also nächstes Jahr. Und diese Wearables werden ein Riesenthema auf der CeBIT sein. Man will also diese Technologie vorantreiben mit unterschiedlichen Aspekten, zumindest nach außen argumentiert man, in der Hauptsache mit Gesundheit und Fitness und so weiter und so weiter. Und dazu gehören zum Beispiel auch diese Virtual Reality Brillen, dann diese Tracker, die man so um den Arm bindet, die es für ein Apple und Ei in den 4-Buchstaben-Läden gibt, genauso wie Uhren und so weiter. Auch das gehört also mit zu diesem Gesamtbegriff. Es gehört natürlich auch dazu, dass man Kleidung anhat, die Herzschlag, Puls und ähnlichen Kram überprüft und überwacht. Naja, und das ist jetzt der vorgetragene Grund, warum man so etwas machen will. Natürlich will man damit den Leuten wieder das Geld aus der Tasche ziehen, aber das ist nun mal Fortschritt, das gehört dazu. Es sind Ideen da, die müssen bezahlt werden, sowohl die Entwicklung wie auch die Herstellung und dass Firmen daran verdienen, ist auch klar, denn sonst würden sie es nicht machen. Eine Firma bringt ja kein Geld mit, sondern will Geld verdienen. Der Trend geht wohl dahin, dass man solche Sachen in der Hauptsache vernetzt betreiben wird. Das heißt also, dass ich mit einem Heimcomputer, mit meinem Qcloud, mit meiner Smartwatch oder wie auch immer diese Teile heißen, meine Kleidung, meine Sensoren, meine Armbänder, meine Brillen alle vernetzen werde und dass die biometrischen Daten, die da aufgenommen werden, die gesundheitsrelevant sind, dann, wenn ich zu Hause bin, auch an meinen Arzt oder an meine Ärzte übertragen werden können. Riesige Sicherheitslücken werden sich da auftun, Hacker werden sich da drauf stürzen und werden alles Mögliche holen. Und es wäre wunderschön, wenn jemand rausbekommt, welche Krankheiten ich alle habe. Und er kann mir dann Angebote schicken, super Sonder-Spezialangebote mit was weiß ich was allen, damit er irgendwelchen Kram verkauft, ob der wirkt oder nicht, spielt er dabei dann keine Rolle. Das ist ja soweit erstmal ganz lustig. Da kann ich ja sagen, okay, will ich nicht, behalte ja deinen Kram oder sonst was. Aber jetzt gehen ja schon einige Firmen dazu über und sagen, pass auf, du musst ein solches Fitnessarmband tragen, damit wir wissen, ob du fit bist, ob du für den Beruf geeignet kannst und so. Und auch Krankenkassen tun das ja schon. Die stellen solche Armbänder zur Verfügung, verlangen aber im Gegensatz dazu, oder bezuschussen sie und verlangen im Gegenzug, dass man dann die Daten an die Krankenkasse übermittelt und dann in einen besonderen Tarif hineinkommt, der ein bisschen günstiger ist. Ich weiß nicht, ob ich das auch nur vom Ansatz her gutheißen kann. Denn das Solidaritätsprinzip einer Krankenkasse ginge ja damit vollständig verloren. Es geht ja darum, dass jeder aufgrund seiner Leistungsfähigkeit, also seines Einkommens, das Gleiche zahlt und nicht, ob jemand raucht oder säuft oder einen gefährlichen Sport betreibt, Radrennen fährt oder sonst sowas. Gut, wenn ich das professionell mache, ist es noch was anderes. Aber all diese Sachen, wenn ich, was weiß ich, irgendwo klettern gehe oder irgendeinen Sport betreibe, der natürlich ein höheres Risiko hat, als wenn ich zu Hause sitze und Bücher lese. Und das alles wird ja heute überhaupt nicht beurteilt. Und es ist auch richtig so, dass wir einen großen gemeinsamen Raum haben, wo jeder seine Freiheiten hat und tun und lassen kann, was er will. Nur, wenn man es übertreibt, ist klar, da sollte man dann eine Zusatzversicherung haben. Aber wenn wir jetzt so sagen, pass mal auf, wenn du Sport treibst und so, und dann sind wir der Meinung und irgendwelche Statistiken, die wir vielleicht selbst gefälscht haben oder nach unserem Gusto interpretiert haben, die sagen, dann lebst du länger, dann haben wir weniger Kosten, dann hast du weniger Krankheiten. Kinder, vergesst den Scheiß, das ist wirklich für den Arsch. Damit machen wir die Krankenkassen selbst kaputt, dann können wir unsere Krankheiten letztendlich auch selbst bezahlen über Darlehen von irgendeiner Bank, die was weiß ich was. Also, für lebensrettende Maßnahmen, für Leute, die darauf angewiesen sind, die Überwachung benötigen, die damit natürlich dann auch live ihre Daten irgendwo zum Arzt übertragen oder zu einer Rettungszentrale. Ganz klar, da ist das eine gute und wichtige Sache. Zum Beispiel auch für ältere Leute, die möglicherweise nicht mehr so sicher auf den Füßen sind und so und mal hinfallen könnten oder irgendetwas und allein in der Wohnung sind. Eine absolut super Sache. Nur eine generelle Überwachung der Gesundheits- und Fitnessdaten der gesamten Bevölkerung kann nicht richtig sein. Das ist nicht die Zukunft, in der ich leben möchte und wahrscheinlich auch die meisten von Ihnen nicht. Ich habe letztens über Werbeblocker gesprochen und dass diese Werbeblocker nun, wenn eine Firma Geld dafür bezahlt, Werbung durchlassen, obwohl sie mir als Benutzer versprechen, dass sie das nicht tun, das kann ich dann wieder ausblenden, ob es nun alles so stimmt und so, was weiß ich nicht. Aber jetzt kommt da ein großes Gejammer, weil die Werbeblocker offensichtlich seit vergangenen Jahr um 41% gestiegen sind. Das heißt, 41% mehr als im vergangenen Jahr benutzen solche Werbeblocker. Man spricht von 181 Millionen Installationen allein im Januar diesen Jahres. So, und jetzt fangen natürlich die Werbeleute an und die Firmen und sonst was zu rechnen und rechnen sich da irgendwelchen Quark zusammen. Und zwar, Pagefair hat gesagt, 20 Milliarden US-Dollar Verlust hätte man in 2015 jetzt schon hochgerechnet. Und 2016 soll die Zahl noch höher gehen. Ja, diese sogenannten Milliardenschäden, was sind das eigentlich für Schäden? Letztendlich ist das ja entgangener Gewinn. Gewinn, den sie dadurch erwirtschaften, dass sie Werbung, die ja heute von riesigen Netzwerken in Millisekunden verteilt wird auf irgendwelche Homepages, die an dieser Werbegeschichte teilnehmen. Und wenn ich also jetzt einen Werbeblocker habe und das wird bei mir nicht angezeigt, da sagen sie, da haben sie einen Schaden. Kinders, Schaden habt ihr, aber wahrscheinlich einen Dachschaden. Denn mal ganz ehrlich, selbst wenn ich keinen Werbeblocker habe, ich klicke auch nicht auf irgendwelche Werbungen dabei, die irgendwo flicker, flacker oder sonst wo, und selbst wenn sie ruhig und still irgendwo in der Ecke hängen, die mich aber in der Regel belasten und belästigen, die meinen Download verlangsamen und die allerdings auch noch meine, Download-Menge, die mir zur Verfügung steht, belasten, obwohl ich den ganzen Quatsch nicht will. So, das heißt, ich habe den Schaden. Und wenn ich mich gegen diesen Schaden wehre, dann sagt er, ihr habt den Schaden. Stimmt, ihr habt den Schaden. So, da hat, glaube ich, letztens der NDR ziemlich laut getönt. Die sind da eine Geschichte auf die Spur gekommen, dass wohl sehr viele Identitäten, man spricht geklaut, aber die Leute haben ja noch ihre Identität, also kopiert worden sind, abgekupfert worden sind. Und immer dann, wenn irgendwelche Leute im Internet etwas gekauft haben und haben dann Name, Anschrift und so weiter angegeben und ihre Kreditkartennummer, und dann, nachdem diese Daten dann kopiert, unerlaubt kopiert worden sind, haben andere dann nach einiger Zeit auf diesen fremden Namen einen Online-Shop eröffnet und verkaufen dort gefälschte Produkte. Dabei geht es in der Hauptsache um Handtaschen, Sonnenbrillen, Turnschuhe und so ein Kram. Also Plagiate. So. Und wenn jetzt derjenige, der in diesen Online-Shop, der mit ihren Namen da eröffnet worden ist, etwas kauft und bekommt diese gefälschten angeblichen Markenartikel zu einem super günstigen Preis, dann ist er natürlich gearscht. Aber das ist nun mal so. Wenn man gierig ist und nicht den wachen Verstand hat und sagt, okay, ich kann mir also irgendeinen, was weiß ich, wie dieser Krampel heißt, Gucci oder so ein Kram, habe ich mal gehört, kann ich mir um den Hals hängen oder wo auch immer, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass ich das Ding geschenkt bekomme. So, und wenn ich es doch tue, habe ich einen Schaden. Was mich allerdings ein bisschen ärgert, das ist, dass man nun den Leuten Angst macht, dass man sagt, okay, du hast zwar nichts damit zu tun, es sind deine Daten irgendwo kopiert worden, damit ist ein Shop eröffnet worden, aber wenn jetzt jemand kauft, kann er dich verklagen, dich dafür verantwortlich machen. Was für ein Scheiß. Da hat der NDR tatsächlich den Hamburger Internetrechter Dr. Klaus Ludigkeit dazu befragt und der warnt vor diesen rechtlichen Folgen, weil der Geschädigte, der etwas gekauft hat und damit betrogen worden ist, denjenigen, dem man die Daten kopiert hat und auf seinen Namen gearbeitet, verklagen könnte. Was ein Quatsch! Was ein Unsinn! Natürlich kann er es machen. Ich kann jeden verklagen. Ich kann auch einen Straßenbahnschaffner verklagen, weil er keine Sonnenbrille hat im Urlaub oder was weiß ich was. Aber was soll denn bitte schön dabei rauskommen? Wenn jemand auf meinen Namen einen Shop eröffnet und irgendwas verkauft, übrigens, die Firmen sitzen dann alle irgendwo in China oder in irgendwelchen dunklen Ecken da im Osten, und auf meinen Namen irgendetwas verkauft, das Geld kommt ja nicht zu mir. Ich habe ja niemanden etwas angeboten, sondern man nutzt einfach nur meinen Namen. So, und wenn ich jetzt wirklich verklagt würde, dann sage ich, guckst du, Richter, hier meine Konten, hier mein Download-Krempel da, wo war ich im Protokoll oder auch nicht. Wobei, nach deutschem Recht ist es ja so, ich muss ja nicht meine Unschuld nachweisen, sondern man muss mir meine Schuld nachweisen. Nun bitteschön, wenn in China irgendjemand auf meinen Namen irgendeinen Online-Shop eröffnet und in Deutschland irgendjemanden gefälschte Ware verkauft, dann soll der mir erstmal nachweisen, dass ich derjenige bin, der ihn betrogen hat. Wie will er das denn bitte schön machen? Aber wenn ich mir überlege, was Anwälte da manchmal für einen Unsinn erzählen, ich weiß es nicht, aber vielleicht sollte er mal versuchen, seine Studiengebühren zurückzubekommen. Das wäre sicherlich sinnvoller, als so einen Quark zu verbreiten. So, ich wollte eigentlich nie mehr diesen Namen in den Mund nehmen, weil da vergangenes Jahr so eine ziemlich blöde Sache passiert ist. Man hat also dem CC2 ein verkehrtes Produkt geschickt und als dann darüber berichtet wurde, sind die Jungs auf die Barrikaden gegangen und mit Anwälten und so weiter und Mordsdrohung und was weiß ich nicht alles. Das ist die Firma Netgear. Ich habe daraufhin gesagt, die kommen mir nie mehr in die Sendung, auch nicht ins Haus, und habe alle meine Netgear-Geräte, auch Router, entsorgt. Was bin ich so froh! Jetzt ist nämlich herausgekommen, dass es wohl eine riesige Sicherheitslücke bei Netgear gibt. Und zwar Forscher von der Compass Security haben festgestellt, dass die Router, unter anderem wohl dieser WNR 1000 V4 und eventuell JNR 1010 V2 und JWNR 2000 V5 und so weiter, die Listen finden Sie im Internet, mit einem bestimmten Betriebssystemversion, eigentlich die Tür aufmachen für jeden Angreifer. Warum? Naja, wenn ich so ein Teil neu habe, dann muss der ja erstmal mein neues Passwort, was ich ihm verpasse, heißt das deswegen Passwort, weil ich das verpasse? Nee, nicht wirklich. Das muss er ja erstmal akzeptieren. Und dazu, das hat er eben die Funktion, dass er das annimmt, wenn ich direkt mit der IP, die das Gerät hat, auf das Gerät zugreife. Ja, ist ja toll. Kann man ja machen, ist ja schön, funktioniert alles, dann gebe ich ihm ein Passwort. Aber dann muss die Funktion ja abgeschaltet werden, damit ich nicht wieder über diese IP direkt drauf zugreifen kann und er sagt, was, Passwort über die IP brauchen wir nicht, kommst du, mach. So, und das ist eigentlich das große Problem. Und das ist wohl dieser Firma seit 3 Monaten bekannt. Und offensichtlich hat man wohl einen Patch entwickelt, aber der ist noch gar nicht ausgeliefert worden an die Benutzer der Geräte, sodass diese Sicherheitslücke weiter besteht. Und da ist ein zweites Institut neben dieser Compass Security auf diese Lücke gekommen ist, hat man gesagt, jetzt müssen wir was tun. Die sind jetzt damit an die Öffentlichkeit gegangen. Also, jeder, der von dieser Firma, habe ich den Namen nur einmal gesagt, nie mehr wieder, ein Gerät hat, der möchte doch mal im Internet suchen, ob er mit betroffen ist von dieser massiven Sicherheitslücke, die er gar nicht selbst schließen kann, sondern wo er abhängig ist vom Hersteller. Der Hersteller selbst sagt wohl, es seien weniger als 5000 Geräte davon betroffen. Naja, kann keiner überprüfen, aber es ist nicht schön sowas. Etwas, was schön ist, gibt's auch noch. Und da hat irgendein Typ, der Steve Chamberlain, der hat einen Computer entwickelt. Naja gut, ist vielleicht nicht so ganz neu. Aber ist auch kein Riesencomputer, sondern ist irgendwo ein kleines Teilchen, und zwar aus TTL-ICs. Die Fachleute, Elektroniker wissen, was das ist. Das sind diese kleinen ICs, wie es schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Und er hat so alte genommen aus der 74er-Serie und hat aus 13 dieser ICs, die kosten nichts mehr, meistens liegen sie in irgendwelchen alten Kisten rum. Ich habe hier auch noch so kleine Schubladenkisten, da sind bestimmt noch einige hundert drin, die ich nicht mehr brauche. Und die hat er zusammengelötet auf so einen ganz normalen Board und verdrahtet. Ja, und macht aus 13 TTL-ICs aus dieser 74er-Reihe einen Computer. ein 4-Bit-Rechner. Er schreibt dazu, er läuft mit maximal 2,5 MHz, aber das ist ja nun schneller als der PET 2001 oder der Apple II oder der C64, das damals waren. Und dieser 4-Bit-Computer, der kann ein zweizeiliges Display im Moment bedienen und kann auch rudimentär Sound ausgeben über einen Piepser. Man konnte damals allein durch Ein- und Ausschalten in entsprechende Geschwindigkeit und Modulation auch schon richtige Melodien spielen auf diesen alten Heimcomputern, kann der also hier auch. Und er ist in der Lage, Taste abzufragen und so weiter und so weiter. Also ein irres Projekt, das man heutzutage, das ist ja eigentlich Brainware, was der Mann gemacht hat, denn damals war es noch anders, dass man heutzutage aus 13 alten ICs einen Computer aufbauen kann, der richtig läuft, der richtig rechnen kann, wo auch einfache Spiele darauf laufen, die man auf so einem Display eben darstellen kann. Das ist wirklich einfach nur toll. Und das zeigt mir eigentlich, dass diese Entwicklung, so wie sie gegangen ist, einfach neue Ideen hervorbringt, neues Denken hervorbringt. Denn damals, 1970, ich muss mal gucken, und da gab es von der Zeitschrift Elektor ein Projekt, dass man einen Computer auch aus TTL-ICs aufbauen konnte. Und da habe ich natürlich mitgemacht, habe das Ding aufgebaut. Ich habe auch die ganzen alten Elektors noch, die müsste ich vielleicht mal rauskramen, wo das darin beschrieben ist. Und dieses Ding bestand aus mehreren Platinen. Ich weiß nicht mehr aus wie viel, unendlich vielen dieser TTL-Gatter und so weiter. Und es war nie fertig geworden, weil es nie richtig lief. Es war zu komplex für die damalige Zeit. Aber heute offensichtlich kann man so etwas besser denken. Es kommen noch mehr Sachen, noch mehr Ideen von diesem Menschen. Der muss ja schon irgendwie technisch irre sein. Wenn Sie mal auf Big Mess O'Wires gehen im Internet, dann pass mal auf, das machen wir jetzt mal anders. Ich werde Ihnen das mal buchstabieren. B-I-G, also Bertha Ida Gustav, M-E-S-S, Martha Emil Siegfried, O-W-I-R, Otto, Willi, Ida, Rudolf und E-S, alles zusammengeschrieben, also Emil Siegfried noch hinten dran, .com. Da finden Leute, die des Programmierens mächtig sind und auch Englisch können, meist geht das ja zusammen, sehr interessante Programmbeispiele, die klein, effizient und vor allen Dingen sehr, na, wie soll ich sagen, ein neues Denken zeigen. Denn er hat gezeigt, wie klein ein Windows-Programm eigentlich sein kann. Genauso wie man auch ein 68000er Rechner, das ist ein leistungsfähiger Prozessor aus der damaligen Zeit, wie man den selbst auf einer kleinen Platine aufbauen kann. Also ein Genie aus der heutigen Zeit, der in der Lage ist, einfach durch effizientes Denken und Handeln sowohl Hardware wie auch Software so weit zu reduzieren, dass man sagen muss, wofür brauche ich eigentlich Milliarden von Transistorfunktionen in einem heutigen Prozessor, wenn ich dann nur meine Textverarbeitung mache. Mal sehen, vielleicht wird der Junge irgendwann eine neue Computergeneration aufbauen, entwickeln, erdenken, die in der Lage ist, alles das, was wir heute haben, in Schatten zu stellen, weil er nur 10% der Rechenleistung braucht und dennoch besser und schneller ist. Schauen Sie sich das an. Es ist auf jeden Fall wert, dass man sich mal damit beschäftigt, sich da mal reinliest und mal guckt, was eigentlich heutzutage denkbar ist. Darum geht es. So, das waren jetzt ein paar Themen, nicht so lang wie beim letzten Mal, dafür ein paar mehr Themen und auch ein bisschen mehr Technik da drin. Ich hoffe, Sie können das eine oder andere Interessante daraus nehmen und ich würde mich freuen, wenn Sie einfach mal bei diesem Selbstbaucomputer dann drauf schauen auf diese Entwicklung. Die ist einfach nur irre. Der Mensch heißt Steve Chamberlain Und Big Mess O'Wires ist die Homepage, auf der die Programme und die Sachen da drauf sind. Das Projekt heißt übrigens Nibbler Projekt, was er da gestartet hat. Also N-I-B-B-L-E-R. Das war's für heute. Reinschauen in den Shop, Daumen nach oben, tschüss, bis nächste Woche und viele Grüße an alle, die mich mögen.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.